viele Menschen und ja auch die Bundesregierung vor allem vermittelt mit Subventionen den Eindruck, dass Erdgas eine Alternative zu Benzin oder Diesel ist, zumindest kurz- oder mittelfristig gesehen. Ausschließlich Elektromobilität, daran denkt man erst so in relativ ferner Zukunft. Was ist denn Ihre Kritik an Erdgas als ein alternativer oder Übergangsenergieträger?
Also sobald und solange das fossil erzeugt wird oder als fossile Energie gilt, gelten dieselben Bedingungen, wie auch für Öl gilt. Wir müssen aus der fossilen Energiewirtschaft heraus, denn wir haben ein Problem mit dem Klima und auch wir haben ein Problem auch mit politischen Abhängigkeiten, davon abgesehen. Sobald Gas aber regenerativ erzeugt wird, und das geht ja auch, ist Gas natürlich wie andere Energieträger natürlich durchaus eine Option. Ne? Also das heißt, auch Erdgas kann nicht als besseres Öl durch die Landschaft laufen und dann glauben, hier groß jetzt Marktanteile zu gewinnen. Nein, wir müssen raus aus der fossilen Struktur in eine postfossile Energie und da muss alles, was wir zukünftig verbrauchen, in Anführungsstrichen, muss regenerativ. Das heißt also, so weit erzeugbar wieder von uns selbst hergestellt werden können, wie wir es verbrauchen. Wenn das nicht passiert, dann kann es keine Perspektive sein.
Mhm. Gerade die Automobilindustrie und auch Vereine wie zum Beispiel der Erdgas e.V., die machen seit Jahren Werbung für Erdgas und Bio-Erdgas, nennt man das ja. Werbung wird sowohl für die Automobilindustrie, also Erdgasauto, als auch für Gas im Haushalt, zum Beispiel mit einer Gasheizung, gemacht. Was für Auswirkungen haben denn diese großflächigen Werbekampagnen auf den allgemeinen Konsens in der Bevölkerung?
Wenig. Die Gasindustrie, das kann man vielleicht da sagen, hat es bisher sehr, sehr technisch gemacht. Also sie hat versucht, es war eine ingenieurtechnische Kampagne, den Menschen das Gas beizubringen oder näher zu bringen. Da glauben wir, da ist nur ein bedingter Erfolg passiert. Aber wie groß die Auswirkungen wirklich sind, das haben wir bisher auch noch nicht gemessen.
Mhm. Ein Argument vom Zukunft Erdgas e.V. ist, dass es bereits sehr gut ausgebautes Erdgasnetz gibt im Gegensatz zum Ökostrom. Und deshalb sei eine Umstellung auf Erdgas schneller und deshalb kurz- bis mittelfristig eine fürs Klima und den Geldbeutel günstigere Lösung. Und durch diese frühere Umstellung soll dann im Endeffekt mehr Zeit und Mittel für Wind- und Solarenergie dann bereitstehen. Wie viel Zeit haben wir denn noch?
Also wir haben keine Zeit mehr, das ist das Problem. Wir müssen jetzt mit den Erneuerbaren weiter fortschreiten. Die Zubauraten müssen sich deutlich erhöhen und dementsprechend brauchen wir auch keine Brückentechnologie. Also wir brauchen weder Atomkraftwerke, noch brauchen wir jetzt wieder eine neue Erdgasinfrastruktur. Wir haben tatsächlich Erdgas, es gibt Erdgasautos, die kann man auch kaufen. Es gibt Erdgasbusse, die sind auch besser als Dieselbusse, die haben weniger Emissionen. Das kann jetzt schon passieren, jede Gemeinde, die eine Busflotte haben, kann Erdgasbusse kaufen. Das geht, ist alles da. Also da brauchen wir nichts bauen. Also wer die Emissionen reduzieren will, kann das jetzt tun mit Erdgasautos, Erdgasbussen. Da hat die Erdgaslobby-Einrichtung recht. Aber es hilft uns nicht bei der Bekämpfung des Klimawandels. Hier müssen wir eindeutig, und zwar jetzt, auf Erneuerbare setzen. Und da haben wir im Moment in der Bundesrepublik einen Zubaustopp, einen praktischen Zubaustopp. Das heißt, das ist nicht gut und deshalb müssen wir jetzt weiter erneuerbare Energieanlagen aufstellen.
Was meinen Sie mit einem Zubaustopp?
Ja, wir haben ja die Mengen, die jetzt gerade neu bewilligt werden an On- und Offshore-Wind und an PV-Anlagen, sind nicht ausreichend, um die Ziele, die wir uns gesetzt haben, auch nur ansatzweise zu erfüllen. Das heißt, wir haben faktisch kommen wir über die 38-39% am Strom und auch im Wärmemarkt quasi gar nicht. Und im Bereich der mobilen Anwendung sind wir ja sogar noch rückläufig, kommen wir nicht an die Zahlen ran, die wir uns selber als bundesdeutsche Regierung gesetzt haben. Damit kommen wir auch bei der Energiewende und bei der Verkehrswende nicht voran.
Mhm. Ein weiteres Argument von Kritikern, dass die Energiewende ohne Erdgas als Übergangstechnologie nicht sozialverträglich ist. Auch nach einer Veröffentlichung der Gesellschaft für wirtschaftliche Strukturforschung Zum Beispiel belastet die EEG-Umlage gerade einkommensschwache Haushalte immer stärker als einkommensstarke Haushalte. Wie kann denn die Energiewende sozialverträglicher werden, ohne sich in der Übergangszeit auf Erdgas zu stützen?
Ja, die EEG-Umlage belastet tatsächlich einen vierköpfigen Haushalt pro Jahr mit etwa 55 bis 65 Euro. Und da sage ich, das ist noch nicht das große Problem. Das ist nicht das Drama. Wenngleich natürlich die EEG-Umlage jetzt modernisiert werden muss. Wir haben jetzt die Erzeugungsanlagen, die jetzt schon zu Preisen Strom erzeugen, der deutlich billiger ist als konventionelle Kraftwerke. Also die muss man jetzt nicht mehr subventionieren. Was wir in Deutschland brauchen, ist ein kompletter Umbau des Stromnetzes. Das ist ja ein zentralistisches Netz mit Übertragungsnetzen und Verteilungsnetzen. Das müssen wir dezentralisieren. Das heißt, wir müssen dort, wo der Wind ist und wo die Sonne ist, müssen wir sehr viel erzeugen. Das kann dort dann entweder dezentral verarbeitet werden oder es kann zum Beispiel in Wasserstoff verwandelt werden und dann weiter als CO2-freier Energieträger genutzt werden. Das heißt also, wir haben technologische Möglichkeiten, die Mengen an Wind und Sonne so einzufangen, dass sie in einem dezentralen System dann ohne Zuzahlung oder ohne Umlage einer EEG durchaus sinnvoll sozusagen genutzt werden können.
Und naja, diesen Umbau finanzieren werden ja überwiegend die Normalverbraucher und zumindest nicht allein die Unternehmen. Was wird das denn für Ausmaße haben an Kosten?
Ja, wir haben ja schon, ich weiß nicht, dieses Jahr werden wir wahrscheinlich 2,5 Milliarden Euro an Dispatching-Kosten haben, also an Ausgleichs- und Kompensationsaktivitäten, die das Stromnetz jetzt braucht. Wir müssen, und das ist in der Tat richtig, wer sagt, ich will den Einstieg in die erneuerbaren Energien, der muss auch den Einstieg in das dafür passende Netz haben. Das kann nicht mit weiteren Übertragungsnetzen passieren, sondern es muss in eine neue Netzphilosophie hinein, es muss in eine neue Erzeugungsphilosophie, der sogenannte Prosumer, also der produziert und konsumiert, muss als Maß der Dinge eingeführt werden. Das hatten wir schon. Und dafür brauchen wir eine ganz neue Regulierungswelt. Das heißt, wenn wir das ein bisschen schlauer, dezentraler aufsetzen, sparen wir erheblich viel Geld für das Dispatchen des Netzes und können dann dieses Geld auch zur Senkung der Strompreise verwenden. Das heißt also, das muss nicht endlos steigen.
Wie kann man denn den allgemeinen Otto-Normalverbraucher, der keine Ahnung von sowas hat, dazu überzeugen?
Also von den 40% erneuerbaren Anteil bei der Stromproduktion werden schon 20% vom sogenannten Normalbürger produziert. Und jeder, der das ist vor allen Dingen für die ländlichen Gegenden, auch für kleine Gewerbebetriebe, jeder, der Fläche hat, kann sehr schnell darüber gehen, dass er den Strom für sich oder auch für die Umgebung selber produziert. Wir haben im Moment Erzeugungspreise von 5 bis 6 Cent die Kilowattstunde. Das sind mittlerweile sehr, sehr gute Möglichkeiten, auch für wenig Geld, sehr, sehr lukrativ Strom für sich selbst bzw. für andere zu produzieren. Und dafür gibt es ja genügend Beratungseinrichtungen, genügend Aufklärung. Und da ist schon noch eine ganze Menge möglich.